Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Heute ist Wahltag in Europa. Ein neues europäisches Parlament wird in den Mitgliedstaaten der EU bestimmt. Es ist eine sehr wichtige Wahl, denn mittlerweile wird ein Großteil der Gesetze, die auch unser alltägliches Leben bestimmen, auf europäischer Ebene beschlossen. Aber demgegenüber steht das geringe Interesse an dieser Volksabstimmung. Die Wahlbeteiligung ist bei uns seit den ersten Wahlen 1979 kontinuierlich zurückgegangen und lag 2009 bei gerade noch 43%. Über die Gründe für diese Unlust an Europa und die Chancen für christliche Politik in der EU wollen wir heute sprechen mit dem CSU-Politiker und Mitglied des Europäischen Parlaments, Martin Kastler. Grüß Gott, Herr Kastler.
Grüß Gott, Herr Niggewöhner.
Herr Kastler, ganz kurz zur Vorstellung zu Ihren Aktivitäten neben Ihrer Tätigkeit im Europäischen Parlament. Und dabei muss ich mich auf einige wenige beschränken. Sie sind Bundesvorsitzender der Ackermann-Gemeinde, seit 2013 auch Sprecher des Zentralkomitees der deutschen Katholiken im Sachbereich europäische Zusammenarbeit und interkulturelle Fragen. Und Sie sind auch für den Lebensschutz aktiv und engagieren sich bei den Christdemokraten für das Leben. Sie geben Ihren Glauben also nicht an der Garderobe des Parlaments ab, sondern leben ihn auch in Ihrer politischen Arbeit. Und wir wollen jetzt über diese Arbeit sprechen und da stehen natürlich heute die Wahlen an. In diesem Wahljahr feiert Europa ja gleich mehrere kleine Jubiläen, unter anderem den 10. Jahrestag der EU-Osterweiterung oder 65 Jahre seit Gründung des Europarats. Welche Leistung der Europäischen Vereinigung ist aus Ihrer Sicht die größte seit ihrer Gründung?
Leistung, denke ich, ist, dass wir seit Jahrhunderten in diesem Kontinent eine der friedlichsten Zeiten erlebt haben, die es je gab hier bei uns. Und das, glaube ich, kann man auch heutzutage gar nicht groß genug auch einschätzen und auch immer wieder betonen. Denn es gibt immer wieder Leute, die meinen, mit Gewalt Grenzen verschieben zu können, mit Gewalt ihre Interessen durchzusetzen. Und von daher ist es auch schon fast ein kleines Wunder, dass wir eben heute ein Pan-Europa haben aus Ost und West. Und ich denke in solchen Situationen oft an den heiligen Papst Johannes Paul II., der von diesen zwei Lungenflügeln gesprochen hat, die Europa ausmachen. Und das ist für mich das Wunder und das ist die größte Leistung der Europäischen Union, dass wir es geschafft haben, aus dem Ost-West-Konflikt heute ein Europa zu machen.
Wie wichtig würden Sie in diesem Zusammenhang die Versöhnungsarbeit bewerten, die von Institutionen wie der Ackermann-Gemeinde oder auch von Kirche in Not geleistet wurde?
Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ich glaube, solche Organisationen wie Kirche in Not oder auch wie meine Ackermann-Gemeinde sollten eher ihr Licht nicht unter dem Scheffel stellen, denn das sind kleine Bausteine, manchmal auch große, die sicher dazu beigetragen haben, dass auch hier eben auch wirklich eine Öffnung, dass es zu einer, wenn ich an Osteuropa denke, auch sanften Revolution kam, einer friedlichen und eben zu einer echten Versöhnungsarbeit. Ich denke beispielsweise an die Arbeit von vielen meiner Vorgänger, auch in der Ackermann-Gemeinde, die in den Jahren des Kommunismus in die tschechoslowakisch-sozialistische Republik theologische Literatur gebracht haben, unter wirklich Gefahr. Denn der Zoll hat alles gesucht, was in irgendeiner Weise vielleicht an der Substanz dieses sozialistischen Staates hätte rütteln können. Und die Kirche in der Tschechischen Republik dieses Sowjetsystems war großen Drangsalen ausgesetzt. Der Kardinal in seinem Sitz in Prag war von lauter Wanzen umgeben. Es war komplett verwanzt von der Staatssicherheit. Es gab viele Christen, die in den Sowjetstaaten gelitten haben unter ihrem Glauben. aber sie blieben standhaft. Von daher habe ich ganz große Hochachtung vor all denen, die sich in diesen Systemen des Totalitarismus zu ihrem Glauben bekannt haben. Ich glaube, sie sind bis heute für uns alle Vorbilder und wir sollten daher jedem dankbar sein, der sich hier dafür einsetzt, ob das jetzt in Organisationen, Institutionen ist, wie Kirchennot, wie die Ackermann-Gemeinde oder eben auch ganz persönlich, die sich in ihren Familien auch dafür einsetzen, dass eben auch wirklich keine Jungtims aufgestellt werden, Bedingungen formuliert werden, um überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen oder eben auch wirklich Versöhnung zu leben. Und das ist, glaube ich, auch nicht einfach oft. Man kann es auch oft nachvollziehen, warum es vielleicht auch nicht so einfach ist, aber es lohnt sich und das ist, denke ich, ein großer Verdienst derer, die sich dafür eingesetzt haben.
Jetzt sagten Sie gerade, Frieden, das ist die größte Leistung unserer Europäischen Union. Und dieser Friede, der ist aber momentan bedroht, so scheint es, wenn wir auf die Lage in der Ukraine blicken. Als wie gefährlich schätzen Sie diese Lage zurzeit ein?
Also ich persönlich bin in großer Sorge, was hier vonstatten geht. Heute, wenn wir Europawahl in der Europäischen Union abhalten, wird ja auch zugleich die Wahl in der Ukraine stattfinden. Die Frage ist, ob es in der ganzen Ukraine möglich ist oder ob Separatisten auch versuchen, vielleicht auch mit Gewalt die Menschen daran zu hindern, dieses Wahlrecht auszuüben. Und daran sieht man schon, es gibt eben auch außerhalb der EU-Länder, wo Menschen trotz Angst, trotz Bedrohung gerne frei wählen wollen. Und ich habe schon die Sorge, dass durch die Zuspitzung der letzten Wochen, ja Monate, auch diese verbale Aufrüstung von beiden Seiten hier vieles unmöglich gemacht wurde. Aber ich glaube, man darf da nicht die Hoffnung aufgeben, dass man wirklich eine möglichst friedliche Lösung auch hinbekommt, sodass die Interessen und vielleicht auch möglichst alle auch ihr Gesicht einigermaßen wahren können. Denn das ist ja oft der Grund, warum es etwas immer mehr explodiert, wenn jemand Sorge hat, sein Gesicht nicht mehr wahren zu können. Und daher erfüllt es mich wirklich mit Sorge, was hier direkt vor der Haustür der Europäischen Union passiert. Wir wissen, dass die Ukraine kein Mitglied der EU ist, auch kein Mitglied der NATO. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich, dass hier schon auch große weltpolitische Interessen hier sicher eine Rolle spielen. Ich möchte nur dafür auch einen kleinen Beitrag leisten, dass wir eben es nicht dulden sollen, dass wir auf unserem Kontinent mit Gewalt Interessen durchsetzen.
Herr Kassler, sprechen wir jetzt über die heutige Wahl. Ich sagte eben schon, nur noch 43,3% der wahlberechtigten Deutschen sind bei der letzten Wahl 2009 an die Urne gegangen. Das entspricht in etwa auch dem EU-Durchschnitt. Haben Sie eigentlich Verständnis für dieses Desinteresse an Europa, für diese Europamüdigkeit?
Also ich habe Verständnis für diejenigen, die bei einigen Dingen wirklich kritisch nachfragen und vielleicht auch den Kopf schütteln, was in dieser EU alles möglich ist. Das sind ja auch einige Themen, die auch gerade Christen sehr bewegen. Aber ich habe kein Verständnis, wenn man nicht zur Wahl geht, weil Wahlen sind wirklich etwas Besonderes. Sie sind auch quasi ein Menschenrecht, das man mitbestimmen kann. Und ich sagte es ja schon, es gibt Teile der Welt, wo Menschen kilometerweise zu Fuß laufen, damit sie an eine Wahlurne, an einer Wahl teilnehmen können, die auch unter der Bedrohung ihres Lebens wirklich teilnehmen, in großer Sorge sind. Ich denke zum Beispiel an Afghanistan, wo jetzt über 65% zur Wahl gegangen sind und Terroristen versucht haben und ja auch einige verletzt und sogar getötet haben, weil sie zur Wahl gegangen sind. Und wenn wir dann in der Europäischen Union, weil uns dieses oder jenes nicht gefällt, meinen, ach, wir gehen dann überhaupt nicht zur Wahl. Und das ist ja die Tendenz seit 1979 leider, dass die Wahlbeteiligung gesunken ist. Aber ich kann eigentlich nur appellieren, nicht zu resignieren, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern mitzuwirken und gerade aus christlicher Überzeugung die doch zu unterstützen, die auch in Brüssel, in Straßburg, in einem nicht ganz einfachen Umfeld, und das ist jetzt diplomatisch ausgedrückt, dass diejenigen Christen gestärkt werden, die in der Europäischen Union auch wirklich für christliche Werte arbeiten.
Dennoch war ja das alles beherrschende Thema in den vergangenen Monaten die EU-Finanzkrise. Wird sie auch die Wahl letztlich entscheiden oder rechnen Sie mit anderen Themen, die da eine wichtige Rolle spielen werden?
Also ich glaube, dass hier nicht nur ein Thema eine Rolle spielen wird. Natürlich ist die Finanzkrise, ich möchte sie eigentlich eher als Staatsschuldenkrise auch bezeichnet wissen, denn es war eine schlechte Regierungsführung, die dazu geführt hat, mit viel zu viel Schulden, dass sie tatsächlich auch in den 18 Ländern des Euro zu einer fast schon Euro-Krise wurden. Aber ich glaube nicht, dass es das beherrschende Thema wird. Das sieht man ja auch an den Umfragen, dass die Parteien, die nur dieses Thema, dieses Euro und dieser Frage der Schulden aufgegriffen haben, dass sie jetzt nicht deswegen einen so besonders großen Schub haben. Sie haben einen Schub, aber es ist eben nur ein Thema. Und ich stehe für eine christliche Politik im Europäischen Parlament und ich glaube, dass das auch viele Menschen interessiert. Und so wird, denke ich, jeder auch genau nach seinen Prioritäten auch sich fragen, wo stimme ich ab? Und in welchen Parteien ist es möglich, auch möglichst viele meiner Themen, die mich interessieren, auch abgedeckt zu sehen.
Sie hörten das Sanctus aus der böhmischen Hirtenmesse des Komponisten Jakub Jan Rüber. Wir sprechen heute bei Weltkirche aktuell über die heutigen Europawahlen. Telefonisch zugeschaltet ist uns Martin Kastler von der CSU. Sprechen wir mal über einige der Themen, die für einen Christen interessant sind oder sein müssten. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt für die Kirche und die christlichen Parteien natürlich der Schutz der Familie. Familie bestehend aus Vater, Mutter und Kindern. Warum ist die sogenannte klassische Familie in Europa eigentlich so aus der Mode gekommen?
Die Frage stelle ich mir auch oft. Das ist wirklich eine so schwer zu beantwortende Frage. Ich kann Ihnen keine Antwort dafür geben, warum es so gekommen ist. Aber wir stellen fest, dass es ganz viele Menschen gibt, die plötzlich alles als normal ansehen und die plötzlich eigentlich auf einem Wertegerüst ihr Leben gestalten, das eben nicht unbedingt mit dem christlichen Werteverständnis und gar nicht dem biblischen Verständnis von Ehe und Familie basiert. Und das ist etwas Verwunderliches und das ist etwas, was wir auch auf der politischen Ebene spüren, dass immer mehr sich eben zu einem Einerlei berufen fühlen. So quasi Familie ist einfach da, wo es Kinder gibt. Das ist so die einfachste Definition, die einige sagen. Und wenn man dann eben auch der Meinung ist, wir stehen für eine klassische Familie, eine bürgerliche Familie und wir wollen auch, dass diese bürgerlichen Familien einen besonderen Schutz genießen in der Europäischen Union. Natürlich auch je nach der Tradition und der gesetzlichen Grundlage in den Mitgliedstaaten. Und da wird es dann schon oft eine heiße Debatte im Europaparlament, in den europäischen Institutionen, denn das läuft ja in allen Ebenen, diese Diskussion, nicht nur im Parlament, auch in der EU-Kommission, auch in den Mitgliedstaaten. Und da merken wir, dass es in den letzten Jahren auch immer stärkere Diskussionen, eine fast schon emotionale dann gibt, wo man sich dann, wenn man der Verfechter einer bürgerlichen Familie ist, dann schon fast am Pranger gestellt fühlt, weil man dafür auch wirbt und vor allem auch sich bei den namentlichen Abstimmungen entsprechend verhält. Das haben wir beispielsweise bei diesem berühmt-berüchtigten Estrella-Bericht, eine portugiesische Sozialistin, die einen Bericht eingebracht hat, einen Anti-Familien-Bericht, einen Sexualisierungsbericht, den die deutsche SPD mit Martin Schulz an der Spitze, die Grünen, die Liberalen unterstützt haben und aus Deutschland eigentlich nur wir als Christdemokraten dagegen gehalten haben und sogar gewonnen haben schließlich, was aber auch ein ganzes hartes Stück Arbeit war, dass wir hier eine knappe Mehrheit organisieren konnten.
Bleiben wir noch kurz bei diesem Thema. Es ist ja ganz interessant, wenn man mal so Umfragen verfolgt, dann sieht man auch bei jungen Menschen, ist der Wunsch nach einer Familie, nach Kindern eigentlich da? Mhm. Es gibt auch Statistiken, die belegen, dass die Diskrepanz zwischen Kinderwunsch der europäischen Eltern und der tatsächlichen Kinderzahl recht groß ist. Da klafft also eine richtige Schere. Wo kann man denn da den Hebel ansetzen, dass diese Eltern, also diese möglichen Eltern, den Mut haben, eine Familie zu gründen? Denn der Wunsch, der scheint ja eigentlich da zu sein.
Das stimmt. Der Wunsch ist, glaube ich, wirklich weit verbreitet. Aber letztlich zur Entscheidung für Kinder fehlt bei vielen doch der Mut. Ja. Aber es ist ein ganz großer Unterschied auch zwischen den europäischen Ländern. Das ist auch festzustellen. Ja. Also in Irland oder auch in der Slowakei haben wir eine ganz andere Geburtenrate als in der Bundesrepublik Deutschland. Obwohl gerade in der Bundesrepublik Deutschland ja so viele auch finanzielle Leistungen für Eltern da sind. Das ist zwar immer noch nicht gleichzustellen mit auch kinderlosen Paaren, Denn da ist einfach ein Unterschied auch festzustellen. Aber an sich tut der Staat in Deutschland viel, aber trotzdem ist die Geburtenrate auch durch diese Dinge nicht besonders hoch geworden. Es ist interessant, dass in meinem Land Bayern wir die doch immer noch, denke ich, familienfreundlichste Region sind in Deutschland, obwohl wir eben nicht die überall gepriesenen Kitas als das Allheilmittel sehen, sondern eben eigentlich Vater und Mutter und die Erziehung der Eltern fördern, und zwar besonders fördern im Gegensatz zu anderen Ländern. Aber auch hier ist jetzt nicht ein Riesensprung zu merken. Das muss man sehen. Und ich denke, Sie haben am Anfang gesagt, ja, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir so spüren, dass sich hier in Europa das Bild der Familie als der Keimzelle für unsere Gesellschaft eigentlich verwandelt hat. Heute kommt mir so vor, als ob die Keimzelle eigentlich bloß die Selbstverwirklichung noch darstellt. Und jeder, der Kinder hat, weiß, was es für ein Glück ist, das Lächeln seiner Kinder einfach mal zu sehen, auch vielleicht nach einer heftigen Diskussion oder auch einmal einem Streit. Und man kann nicht immer alles genehmigen und durchgehen lassen, aber es ist einfach so ein wunderbares Gefühl als Vater oder als Mutter, wenn man mit seinen Kindern einfach zusammenlebt und man eine Familie ist. Und das kennen viele nicht. Auch, dass es so viele kleine Familien gibt, das ja auch eigentlich in der Geschichte unseres Landes nicht typisch war. Es gab früher viel mehr Großfamilien. Aber heute müssen sich ja Eltern, die mehrere Kinder haben, schon als Gott weiß was bezeichnen lassen. Ob das in einem Hotel ist oder ganz normal beim Einkaufen. Da kriegen sie von einigen mit Nachbarn beziehungsweise Bekannten dann manchmal schon seltsame Kommentare. Jetzt haben wir drei Kinder und das ist für einige schon fast schon abschreckend, weil es gibt Geschrei, logisch. Es gibt hin und wieder natürlich auch die typischen Rivalitäten zwischen den Kindern und es gibt dadurch natürlich nicht immer so eine Grabesstille fast. Ich finde, wir sollten viel mehr Kinderstimmen hören und wenn sie noch so laut sind, als dauernd irgendwelche Public Viewing mit lauten Fernsehern und Diskothekenmusik. Daran haben wir uns scheinbar gewöhnt, aber an das Kindergeschrei nicht. Und das ist eine Entwicklung, die mir große Sorgen macht, weil wenn in der Gesellschaft eine Diskussion stattfindet, wie laut Kirchenglocken sind, wie nahe an einem Kindergarten ich überhaupt ein Haus bauen darf, weil das ja so laut sei, und auf der anderen Seite wird Gelder herausgeworfen, privat für Urlaube, für Luxusartikel, für alles Mögliche, dann ist irgendwas in dieser Gesellschaft nicht mehr, für mich zumindest, auf dem richtigen Weg.
Das Thema Gleichberechtigung, das ist das eine. Es gibt aber auch schon neue Phänomene, mit denen die meisten Menschen bei uns gar nichts anfangen können. Stichwort Gender Mainstreaming ist uns vielleicht auch durch den Eurovision Song Contest von der vorletzten Woche ein wenig vor Augen geführt worden, was sich dahinter verbirgt, weiß aber dennoch nicht jeder. Denn diese neue Ideologie, da geht es ja nicht nur um Toleranz, denn dieser Genderismus ist bereits Leitlinie der EU und auch der Politik der Bundesregierung. Wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass eine, ja, nennen wir es ruhig Ideologie, da so zum Vorbild wird, obwohl kein Mensch weiß, was sich da eigentlich hinter verbirgt?
Diese Entwicklung basiert mit Sicherheit, davon bin ich fest überzeugt, darauf, dass die 68er mit ihrer damals erstmals sexuellen Revolution den Marsch durch die Institutionen wollten. Und wenn man einen solchen Marsch durch die Institutionen beginnt, muss der ja nicht immer von Erfolg gekrönt sein, aber das haben sie geschafft, das muss man feststellen. Und am Ende dieses Prozesses, der in diesen 68ern losging und jetzt 2014 auf einer Stufe ist, an der Spitze der internationalen Organisationen. Und das ist ja nicht nur in Europa. Schauen Sie sich die UNO an. Da gibt es Diskussionen, wo die halbe Welt nicht versteht, warum wir darüber diskutieren, aber trotzdem wird diskutiert. Und meistens sind die, die ein Familienbild zum Beispiel auch forcieren, werden beschimpft und man versucht sie auch zu strafen. Und wir haben, und das haben Sie zu Recht gesagt, ein Mainstreaming innerhalb der Institutionen, auch auf europäischer Ebene, wie auch auf der deutschen, wo ich mich schon frage, wo das hinführen soll. Also wenn ich auch ein Beispiel von Universitäten, ein Freund von mir ist Professor, Gott sei Dank nicht in dieser berühmten ostdeutschen Universität, wo man jetzt gegenderte Titel nehmen muss. Also es ist nicht mehr der Herr Professor, sondern es wird mit Absicht die weibliche Endung Professorin genommen oder dieses große I. Und all diese Debatten sind eine Folge dieser Mainstream-Bewegung. Und es gibt eben da, und deswegen ist auch die Europawahl wiederum wichtig, eine große Bewegung. Das ist eine politisch, muss man offen sagen, linksliberale, mit Unterstützung auch von Teilen der Grünen Bewegung in Europa, die diese Gender-Ideologie forcieren und quasi als neues, ich möchte mal fast sagen, neue Grundrechtecharta oder zumindest soll es eingehen innerhalb dieser Grundrechtecharta. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir in unserer Gesellschaft und dass das vor allem auch weltweit akzeptiert wird. Und das, ich bin selber Mitglied der Afrika-Delegation der Europäischen Union und hatte in diesen Jahren Diskussionen erlebt, wo ich mich gefragt habe, ob das nicht ein ganz klein bisschen an den Problemen der Menschen vorbeigeht. Und so waren dann eben auch bei Abstimmungen und bei den Diskussionen die Afrikaner, die ihre Probleme gerne auch nicht nur diskutiert hätten, sondern auch Lösungen, wurden quasi mit Vorbedingungen, sie müssten sich zu dieser Gender-Mainstream-Ideologie bekennen, damit überhaupt die Europäische Union das eine oder andere dann vielleicht macht. Und das kann keine Zukunftspolitik sein. Und das ist auch eine Entscheidung bei der Europawahl, welche Leute bekommen eine Mehrheit in diesem Europäischen Parlament, weil das Parlament gibt es auch nach der Europawahl. Also die wird es auch morgen geben und übermorgen. Die Gender-Ideologien wird es weitergeben, es wird die Grundrechtecharta weitergeben. Die Frage ist, wer hat da was mit zu entscheiden? Und ich warne davor, wenn nur partikulare Einzelmeinungen, wir brauchen eine schlagkräftige und gut vernetzte Arbeit von Christen, damit wir hier überhaupt auch etwas dagegen halten können. Wir sind da leider nicht so stark im Moment.
Weltkirche aktuell, heute mit einer Sendung zur Europawahl. Unser telefonisch zugeschalteter Gast ist Martin Kastler, Abgeordneter des Europäischen Parlaments. Herr Kastler, kommen wir zu einem anderen Thema, in dem Sie sich persönlich auch sehr engagiert haben oder engagieren, nämlich die Frage der Religion im öffentlichen Raum, die Frage, ob Kruzifixe in Klassenzimmern hängen dürfen zum Beispiel. Jetzt hat ja auch Martin Schulz, der SPD-Spitzenkandidat zur Europawahl, sein Wort ergriffen in dieser Debatte. Und er hat gefordert, dass der öffentliche Raum in Bezug auf religiöse Symbole neutral sein müsse. Das klingt für viele Ohren ja vorderhand erstmal vernünftig, aber welche Gefahren birgt das?
Also wer aus dem öffentlichen Raum religiöse Symbole verbannen will, bereitet den Boden für pseudostaatliche Totalitarismen. Davon bin ich fest überzeugt. Das kennen wir auch aus der Geschichte. Das gab es im Sowjetsystem und es gab es auch im Dritten Reich in Deutschland. Wir haben viele auch christliche Märtyrer gehabt, die deswegen verfolgt wurden, auch in den Internierungslagern der Nazis kamen, weil sie sich für die Freiheit der religiösen Symbole eingesetzt haben. In Dachau alleine. Und ich muss sagen, dass wir heute eine Diskussion führen und es auch noch von einem deutschen SPD-Mann forciert wurde, dass wir jetzt Religion aus der Öffentlichkeit verdrängen wollen, das kann ich in keinster Weise dulden und ich bekenne mich zu meinem Glauben, auch öffentlich. Und ich möchte den nicht nur in meinem kleinen Büro quasi leben dürfen oder in einer Kapelle, die möglichst nicht als Kapelle mehr zu identifizieren ist. Das kann es nicht sein und es wird auch keine Chance auf Mehrheit haben. Ich bin mir sicher, dass hier viele Menschen, und zwar auch die, die anderen Glaubens sind, das nicht tolerieren werden. Ich will weder, dass Gipfelkreuze abgenommen werden, noch aber auch, dass bei den Moscheen ihr Symbol weggekommt oder auch bei unseren Synagogen. Es kann einfach die Religion nicht tabuisiert werden, ins Private verdrängt werden. Und da hoffe ich sehr, dass viele Bürger, gerade die, die auch religiös sind, zur Wahl gehen heute und damit auch Herrn Schulz und seinen libertinären Kollegen die rote Karte zeigen.
Es gab ja bereits 2011 einen Skandal, als die Europäische Kommission einen Schülerkalender herausgab, in dem es keine Hinweise auf christliche Feiertage mehr gab. Die Vorgaben anderer Religionen, zum Beispiel Islam, Judentum und sogar vom Hinduismus, die wurden jedoch berücksichtigt. Sie haben damals auch dagegen protestiert. Steckte denn aus Ihrer Sicht Absicht dahinter?
Also ich war einer der schärfsten Kritiker damals und habe hier auch in meiner Region, für die ich ja auch im Parlament arbeite, das ist Mittelfranken, wir haben hier Unterschriften gesammelt und das ging ganz schnell, dass hier Menschen mitgemacht haben, zu zeigen, so geht es nicht mehr weiter. Und ich habe manchmal schon den Verdacht, dass es gewisse Kreise in diesen europäischen Institutionen gibt, die eben daran arbeiten, dass alles Religiöse und vor allem auch alles Christliche möglichst tabuisiert wird, möglichst wegkommt aus dem Alltag. Weil ein Kalender ist ja ein Alltagsding. Ich frage mich auch, wieso eine EU-Kommission eigentlich Jugendkalender herausgeben muss. Das ist auch schon mal völlig absurd. Und wenn sie dann herausgibt und ausgerechnet christliche Feiertage weglässt, dann kann mir keiner erzählen, dass das Zufall ist. Also das sind natürlich Dinge, die mit Absicht versucht wurden. Und wäre es nicht der Protest damals von vielen Christen und ganz in ökumenischer Zusammenarbeit sogar, wäre der Protest nicht so stark gewesen, gemeinsam, dann glaube ich, hätten sie das so einfach weitergemacht. Und wenn das einmal in so einem Kalender klappt, dann klappt es im nächsten Sitzungskalender, dann klappt es immer mehr, Stück für Stück. Und ich habe ja schon den Marsch durch die Institutionen erwähnt. Das ist ein Motto, das bis heute gilt bei vielen, die diesen Marsch geschafft haben. Und die 68 von damals sind heute in den Spitzenfunktionen. Und deswegen glaube ich schon, dass da auch Systematik dahinter ist. Ich bin ja dadurch auch auf eine schwarze Liste von Leuten gekommen, die tatsächlich auch einen Pranger im Internet haben, zu überzeugten Christen. Und das muss man sich auch mal vorstellen. Im 21. Jahrhundert werden Christen an den Pranger gestellt von irgendwelchen altliberalen Alt-68ern, die dann quasi scannen, welcher Abgeordnete im Europäischen Parlament zeigt Flagge für seinen christlichen Glauben. Und also, das ist bedenklich.
Also das ein Beispiel, wie man auch auf diesen Feldern sich für Religionsfreiheit einsetzen muss. Nun macht die Religionsfreiheit ja nicht vor Länder oder Kontinentalgrenzen halt. Wenn wir vor unsere Haustüre blicken in die islamisch geprägten Länder des Nahen Ostens oder Nordafrikas, da hat sich ja in den letzten 3 bis 4 Jahren eine Menge getan. Würden Sie sagen, Europa tut genug zum Schutz der in Bedrängnis lebenden Christen vor unserer Haustür?
Nein. Eine kurze Antwort. Wir könnten, glaube ich, viel mehr tun für unsere Glaubensbrüder und Glaubensschwestern in der Welt, die verfolgt werden wegen ihrem Glauben. Ich fand es eine große Schande, dass wir eine Außenbeauftragte, eine quasi Außenministerin haben, die sogenannte Baronin Ashton aus England, und diese Frau es nicht geschafft hat, dieses Wort Christenverfolgung in den Mund zu nehmen. In einer Debatte im Europäischen Parlament hat sie sich herumgemogelt mit allen möglichen Wendungen, ja, von Verfolgten wegen ihrer Religion. Es ging rein um die verfolgten Christen. Beispiel Boko Haram, im jüngsten Beispiel, und die 200 Mädchen, die von Islamisten verschleppt wurden. Ich habe von ihr nichts gehört. Bis heute. Es gab keine wirklich feste Stellungnahme, wo klar gemacht wird, so etwas geht nicht, sowas muss geahndet werden. Ich habe mit der CSU-Europagruppe dann jetzt auch ein Papier erarbeitet, sodass wir nach der Wahl, wenn wir hoffentlich alle so gut gewählt sind, dass wir hier weitermachen können, haben wir uns klar auf die Fahne geschrieben, diese Christenverfolgung und gerade auch durch solche Terrorgruppen wie Boko Haram muss auch dazu führen, dass diese Organisationen geächtet werden, auf die Terrorliste kommen, der EU, weil da natürlich auch dann gewisse Quellen versiegen können. Ich finde es unglaublich, dass auch aus Deutschland Spendengelder gesammelt werden von islamistischen Gruppierungen, die zwar vom Verfassungsschutz, Gott sei Dank, in einigen Bundesländern, wie Bayern beispielsweise, beobachtet werden, aber andere Bundesländer zum Teil noch solche Spendensammelorganisationen dulden, die nichts anderes tun, als Christen zu verfolgen, beispielsweise in Syrien, beispielsweise in Nigeria. Und das muss abgestellt werden, und zwar sofort.
Herr Kastler, Sie sind auch Initiator der ersten europäischen Bürgerinitiative, deren Ziel es ist, den Sonntag europaweit als Ruhetag zu schützen. Als wie real würden Sie die Gefahr, dass der Sonntag zu einem normalen Arbeitstag wird, einschätzen?
Halte ich für relativ real, weil auch in den Ländern, die noch wirklich stark geprägt sind vom christlichen Wertesystem, wie beispielsweise Polen oder auch die Slowakei, die Regierungen eine eher marktliberale Wirtschaftspolitik eingeführt haben. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann, dass man in solchen Ländern gerade wirklich jeden Tag als Werktag bezeichnet. Sie können in Polen, Sie können in der Slowakei rund um die Uhr jeden Tag arbeiten gehen, obwohl Sie wirklich auch vom christlichen Glauben ja geprägt sind, bis heute, Gott sei Dank. Deswegen haben wir ja auch da gemeinsam gekämpft. Das ist jetzt keine Initiative quasi, die ich alleine hier auch durchführen kann. Es war natürlich diese Online-Initiative von mir auch klarzumachen, wir müssen das viel publiker machen, wir müssen darauf aufmerksam machen, Europa ist geprägt von seiner christlichen Kultur. Und heute ist es auch so, dass wir dafür dann auch Flagge zeigen müssen in verschiedenen Gesetzgebungsverfahren. Einige haben wir ja schon diskutiert, aber jetzt zum Beispiel im Sozialrecht, im Arbeitsrecht, ist natürlich die Frage, wie wird der Lebensrhythmus, wie wird die Arbeitszeit auch geregelt? Und es war vor einigen Jahren ja noch so, bis es zu einem schwerwiegenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs kam, dass der Sonntag der eigentlich freie Tag für alle Bürger war. Nun ist es so, dass das aufgesplittert ist, sodass wir eben ein Verhältnis haben von einer Mehrheit der Länder, die immer noch den Sonntag als den offiziellen Ruhetag auch einhalten, und der ganzen staatlichen Zahl, die größer wird, von Ländern, die es nicht mehr tun. Und wir haben eine europäische Sonntagsallianz gegründet mit auch unterschiedlichen Kräften, also auch Gewerkschafter drin, auch Unternehmer, Familienunternehmer, die auch sagen, es ist wichtig. Es ist auch für die Gesundheit wichtig, für die Personen, die arbeiten, und auch für die Familien, dass es eben auch einen gemeinsamen freien Tag gibt. Und daher, es gibt diese Bewegung in Europa, sie ist auch nicht so schwach, wie es vielleicht die einen oder anderen prophezeien, aber wir sehen natürlich auch, dass große Konzerninteressen eigentlich am liebsten alle Tage gleich bezahlen würden, alle Tage gleich behandeln würden und damit natürlich auch unseren christlichen Kulturkreis auch damit einen Schlag versetzen, den ich so nicht einfach hinnehmen möchte.
Bei vielen Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, ist die Haltung der katholischen Kirche nicht immer ganz eindeutig, da gibt es manchmal mehrere Meinungen. Würden Sie sich bei Ihrem politischen Einsatz eigentlich mehr Rückenwind von der Kirche wünschen? Klarere Worte?
Also ich würde mir wünschen, nehmen wir mal zwei Beispiele, dass hier auch wirklich in der Öffentlichkeit Flagge gezeigt wird. Ich wundere mich über die Woche für das Leben, die ja schon seit Jahrzehnten existiert und die immer mehr auch das Ursprungsthema des Lebensschutzes in all seinen Phasen durch so Allerweltsthemen verwischt. Ich glaube, da ist auch ein großer Unterschied nochmal zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche, die dann natürlich auch mal zu klären ist, wenn es über weitere ökumenische Initiativen zu debattieren gibt. Ich erlebe auch, dass wir innerhalb der katholischen Kirche unterschiedliche Strömungen haben, ja. Und das führt natürlich dann dazu, dass auch mal die Bischofskonferenz eben nicht eindeutig sich zum Thema bekennt. Ich hätte mir auch gefreut, wenn die Bischofskonferenz mal ganz klar gesagt hätte, ja, wir würden auch unterstützen, wenn tatsächlich eine europäische Bürgerinitiative sich zu diesem Sonntagsschutz eben bekennt. Aber wir hatten auch eine Bürgerinitiative, eine europäische One of Us zum Lebensschutz, zur Einschränkung auch der Forschungsfreiheit im Bereich der embryonalen Stammzellen, da haben sie auch nur vereinzelte Stimmen und einzelne Bischöfe erlebt, die das auch wirklich unterstützt haben. Und das ist etwas, was natürlich ein bisschen schade ist. Allgemein sind die Kirchen Gott sei Dank schon auch präsent in der europapolitischen Debatte. Ob das bei sozialen Fragen ist, da muss ich auch immer auch zu Recht ihr Wort erheben. Aber ich würde mir eben auch wünschen, dass es bei solchen Familienfragen oder wenn es auch um die Frage der Stellung der Kirche zukünftig in dieser Europäischen Union ist, noch deutlicher auch die Worte findet. Ich habe mich gefreut, dass Alois Glück vom ZDK bei dieser wirklich unsäglichen Kreuzdebatte, die Martin Schulz jetzt vom Zaun gebrochen hat, ganz klar Flagge gezeigt hat für die katholische Kirche auch. Und das fand ich dann schon bemerkenswert. Aber ich glaube, das ist öfters möglich.
Herr Kastler, abschließende Frage. Europa fußt auf christlichen Werten, hat eine christliche DNA, hat mal jemand gesagt. Ja. Das fängt an bei Karl dem Großen und auch die Gründerväter der Europäischen Union waren ja überzeugte Christen, sogar Katholiken. Welche Zukunft hätte ein Europa, in dem christliche Überzeugungen, christliche Werte überhaupt keine Rolle mehr spielen?
Also ein Europa ohne christliche Werte ist für mich nicht vorstellbar. Das ist in unserem Glauben auch als Christen nicht möglich, dass wir diesen Staatenverbund, den ja auch Christen mit gegründet haben, ohne diese christlichen Gründer, das wird oft vergessen oder auch mit Absicht negiert von einigen, wäre diese Europäische Union nicht zu dem gekommen, was sie heute ist. Und ich möchte nochmal an zwei Aspekte erinnern, warum ich das glaube. Das ist zum einen der christliche Versöhnungsgedanke. In unserer Religion ist die Versöhnung ein ganz bedeutender Baustein. Und in anderen nicht immer. Und das ist auch ein, damit komme ich zu diesem Erfolg. Mit Versöhnung kann man eben auch auf Dauer Frieden schaffen. Und zum Zweiten kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine Gesellschaft gibt, die sich komplett von ihren Wurzeln löst, in unserem Fall auch von den Christlichen, dass sie einen dauerhaften Bestand hat, weil sie damit Dinge negiert, die ein Fundament darstellen. Das wäre wie mit einem Baum, wo man die Wurzeln kappt. Was passiert dann nach einigen Jahren, vielleicht nicht sofort, aber das wäre sicherlich auch ein Todesurteil für eine Gemeinschaft.
Herr Kassler, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und Gottes Segen für Ihre politische Arbeit.
Ganz herzlichen Dank und beste Grüße nach München.
Das war Weltkirche aktuell. Wir haben heute gesprochen mit Martin Kastler von der CSU, Mitglied im Europäischen Parlament. Mehr über seine politische Arbeit erfahren Sie im Internet unter www.martin-kastler.de. Mehr über die Online-Kampagne zum Sonntagsschutz erfahren Sie unter www.freier-sonntag.eu. und auf Facebook. Kirche in Not hat es sich zur Aufgabe gemacht, über die Gender-Ideologie aufzuklären, die von Papst Franz ja unlängst als dämonisch bezeichnet wurde. Sie können beim Hilfswerk unentgeltlich eine Informationsbroschüre im DIN A6 Format bestellen, Telefon 089 6424 888 und die 0. Bitte verteilen Sie es, fragen Sie, ob Sie die Broschüre in Ihrer Kirche auslegen dürfen. Es geht um die Verteidigung der Familie und die Zukunft der christlichen Werte in Europa. Damit wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.